Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Das ist eine neue Episode Piratensender Powerplay. Zum Glück, es gibt noch kein nationales Podcastverbot, was aber kommen wird, wenn ihr euch nicht benehmt und immer meinen Podcast hört. Das ist jetzt nämlich auch meiner. Es ist nämlich die Woche der Ego-Politik eingeläutet in Deutschland. Und damit herzlich willkommen, liebe Samira.
Ego-Politik, finde ich gut. Lass uns gleich darüber sprechen. Hi Friedemann, grüß dich.
War jetzt so eine spontane Wortschöpfung, der ich eine Stunde lang hinterherlaufe, weil sie wahrscheinlich überhaupt nicht besonders präzise und klug ist. Aber egal, dazu habe ich ja dich, dass du es mir erklärst. Worüber reden wir denn heute nicht?
Wir sprechen heute nicht darüber, dass Iran Israel das erste Mal direkt angegriffen hat. Darüber wollen wir aber unbedingt sprechen. Und das mit der Politologin, mit der Ärztin und Journalistin Gilda Sahibi. Das machen wir nächste Woche. Wir werden sie da haben und uns von ihr die Situation im Iran erklären lassen und den Kurs des iranischen Regimes.
Dass unsere Wunschexpertin zu uns kommt, darüber freuen wir uns sehr und ihr hoffentlich auch. Heute reden wir über andere Dinge. Und zwar erstens über das, was ich eben salopp als Ego-Politik bezeichnet habe. Es trifft natürlich nicht zu. Die Sache ist komplizierter, sonst wäre es auch langweilig. Was passiert in Deutschland gerade hinsichtlich Klimaschutzgesetz? Ein Begriff, den man nur noch in Anführungszeichen setzen kann. Das ist schon mal schlecht. Ich glaube, wir haben auch ein Problem, weil die Postdemokratie auf zwei Beinen namens Volker Wissing als Minister endgültig eskaliert ist. Und ich habe gleich zwei Buchempfehlungen dazu. Bin ich ein Streber, Samira, damit?
Das bist du sowieso immer, also auch ohne Bücher. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Es sind nämlich zwei gute und sehr interessante Bücher. Und selbst wenn...
Cliffhanger.
Das ist das erste Thema, über das wir sprechen werden, das die Verwässerung des Klimaschutzgesetzes und Wissing. Und als zweites wollten wir über einen Krieg sprechen, über den zu wenig gesprochen wird und der sich am 15. April genau ein Jahr gejährt hat, nämlich der Krieg im Sudan.
Und dessen Randexistenz in den Medien der westlichen Welt bietet uns sozusagen den Anlass, einmal über die urmenschliche, auch für die Psychohygiene sehr wichtige Fähigkeit der Verdrängung zu sprechen und des Sortierens von Wichtigkeiten, von Ereignissen, von Leid, von Konflikten in der Welt. Aber fangen wir vorne an. Es hat natürlich alles mal wieder mit allem zu tun. Ich kann immer nicht so gut erklären, was passiert ist, weil ich, während ich es erklären würde, wie zum Beispiel, was diese Woche in Sachen Klimapolitik in Deutschland los war, weil ich währenddessen, glaube ich, meine Zunge verschlucken würde vor Ärger und Unverständnis. Deswegen bitte ich dich, vielleicht einen ganz kurzen Abriss zu liefern.
Okay, Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat damit gedroht, dass er zu ganz, ganz doll drastischen Maßnahmen greifen müsse, nämlich Autofahrverboten am Wochenende, wenn es bei den aktuellen Klimaregeln bleiben würde, die die Ampel etabliert hat. Er muss nämlich, das ist seine Hausaufgabe, 22 Millionen Tonnen CO2 einsparen und er behauptet, er könne das nur durch diese Fahrverbote erreichen, dieses Ziel. Das ließ er einmal über den Deutschlandfunk kommunizieren und dann auch nochmal via Bild-Zeitung und sagte, um das zu erreichen, muss er diese Fahrverbote aussprechen oder ankündigen oder zumindest damit drohen und sie werden vermutlich leider mitten in der Ferienzeit ausgesprochen werden müssen, damit das klappt, wenn das Klimaschutzgesetz nicht geändert werde. Das Ganze ist natürlich ein politisches Manöver, ein sehr transparentes. Er will die Ampel damit unter Druck setzen, die von ihr geplante Reform in Bezug auf das Klimaschutzgesetz voranzubringen und eine Verwässerung dieses Gesetzes zu erlauben, welches ihm ermöglicht, sich aus der Verantwortung rausarbeiten zu können, die er nun mal jetzt als Vertreter seines Verkehrsministeriums hat. Das Ministerium, das 3 Jahre in Folge die Klimaschutzziele nicht nur ein bisschen gerissen hat, sondern sehr stark gerissen hat und das mit dafür verantwortlich ist, dass die Lücke zum Klimaziel, das festgesetzt worden ist von der Regierung, immer wieder größer wird. Am Sonntag haben die Grünen tatsächlich nachgegeben. Es gibt nun eine Einigung in Bezug auf die Reform des Klimaschutzgesetzes und die FDP hat wieder mal mithilfe einer Blockade oder einer Drohung ihren Willen bekommen.
Da atmen wir einmal tief durch. Den Kontext haben wir in den vergangenen Wochen ja auch schon hier besprochen. Die klimatischen Daten, die man so sammeln kann, Meerestemperatur, was ist mit den Eisschilden los und so weiter, die drehen alle ziemlich durch. Ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle dann immer noch mal klar zu machen, wir befinden uns schon in dem, was man Klimakrise, Katastrophe, Wandel, Kollaps nennen kann. Das sind so große Bewegungen, dass wir nicht absehen können, wo genau wir da jetzt gerade stehen. Ich habe gestern nochmal rein aus Interesse gegoogelt, wie ist es jetzt nochmal mit dem sogenannten Golfstrom, der ja wie so eine Warmwasserheizung ist für Europa, ohne den alles hier im Durchschnitt mindestens 5 Grad kälter werden würde, was sehr, sehr viel ist. Und dann habe ich so herausgefunden, dass die Expertinnen sich darum streiten, wann der abreißen könnte, gar nicht ob, weil früher oder später wird er abreißen, wenn wir so weitermachen. Also es geht da wirklich um große Dinge und die kann man auch messen. Und jetzt ist die Frage, was macht man jetzt sozusagen im Mittelgroßen dagegen? Und dass es jetzt gerade mit dem Klimaschutz so läuft, wie es läuft in der Ampel. Also man kann ja jetzt, Samira, verschiedene Erklärungsansätze auf verschiedenen Ebenen bieten. Ich fände es irgendwie gut, wenn wir versuchen, uns einen Reim darauf zu machen und so nach und nach durchzugehen. Also erstens, fangen wir mal sozusagen ganz unten an, nicht despektierlich gemeint. Was will denn Volker Wissing? Also was ein Volker Wissing als Vertreter einer Partei, die FDP, der stellt sich quasi quer oder stampft auf den Boden auf oder wie man es auch nennen will und sagt, wenn ihr mich zwingt, das zu tun, worauf wir uns mal verabredet haben, also in einem Wir, kollektiven Wir, eine frühere Regierung, nämlich, dass wir die Klimaschutzziele nach Sektoren einteilen. Und ich bin nun mal zuständig für den Verkehrssektor, das mache ich ja freiwillig. Ich bin ja freiwillig Politiker geworden, ich bin freiwillig in diese Regierung gegangen, in diesem politischen Kontext. Bei der FDP, mit den Grünen und der SPD zusammen, in einer ökosozialen Regierung, wie es dann auch heißt. Und ich wusste ja, es gibt dieses Klimaschutzgesetz, das hat ja die Regierung vorher gemacht. Und die Regierung hat das vorher gemacht, vor allem auf Druck von Protest her, von Fridays for Future, weil die gesagt haben, hey, ihr habt doch wiederum vorher, hat der Bundestag ja einstimmig das Pariser Abkommen ratifiziert. So, also ist ja, da gibt es ja Kausalitäten. Das eine folgt ja aus dem anderen. Es gibt ja diese Sektorenziele im Klimaschutzgesetz, nicht um Volker Wissing zu quälen, auch wenn ihm das vielleicht manchmal so vorkommt. Auch wenn das vielleicht manche Leute in Deutschland langsam befürworten würden, aber das stimmt nicht. Es geht ja um ein riesiges Problem, unter anderem zum Beispiel, dass, wenn man nicht aufpasst, wir hier nicht mehr leben können, einfach weil es einfach zu heiß, zu kalt, zu wässrig, zu instabil wird. Viele Möglichkeiten und es geht vielen Leuten auf der Welt so ähnlich so. Und das bricht man jetzt runter, wie man es so macht, in kleinere Probleme. Und am Ende kommt so ein kleines Problem für Volker Wissing raus, er muss halt CO2 einstellen. Und er sagt, nö, mache ich nicht. Und er sagt, wenn ihr mich zwingt, dann, und jetzt ist dieser Stunt, den er da gebracht hat, zu sagen, naja, aber dann müssen wir leider die Autobahn sperren, dann werden die Leute sehr, 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 sehr wütend. Was will er? Samira, ich möchte dich nicht zwingen, dich über Gebühr in den Kopf dieses Menschen hinein zu versetzen, aber das ist mir eine ernsthafte Frage.
Naja, offensichtlich will er sich da ein bisschen Beinfreiheit erkaufen oder erarbeiten. Ich glaube, es ist aber auch eine machtpolitische Demonstration innerhalb der Ampel. Im Endeffekt, wir hatten diese Situation schon an mehreren Stellen. Ich erinnere mich auch an das Heizungsgesetz, nochmal das sogenannte, ist jetzt sehr verkürzt ausgedrückt, wo die FDP eine ähnliche Position eingenommen hat und sich quergestellt hat, sehr banal ausgedrückt. Und ich glaube, einerseits ist das wirklich eine Externalisierung der Spannung, die in der Ampel herrscht, die FDP zu ihren Gunsten verwendet. Also auch ein Drohszenario aufzubauen, um zu vermitteln, wer am Ende des Tages, zumindest rhetorisch oder politisch, sich erlauben kann, am längeren Hebel zu stehen und zu sitzen. Andererseits ist das auch ein Ausdruck dessen, wie stark und wirkmächtig nach wie vor eine Automobil-Lobby vor allem.
Den nehmen wir. Die Automobilmobby. Fantastisch. Man muss dazu sagen, Samira wehrt sich immer dagegen, dass wir schöne Sätze aus diesem Podcast als Instagram-Kacheln verbreiten. Und ich verstehe sie auch, aber die Automobilmobby, da machen wir eine Ausnahme.
Die kann gerne auf eine Kachel drauf. Weil genauso fühlt sie sich nämlich an. Sie mobbt im Grunde.
Sie kachelt.
Sie kachelt und sie mobbt eine Regierung in eine komplette Handlungsunfähigkeit teilweise. Und ich finde auch repräsentativ, die Zeit hatte 5 Arten aufgelistet, mit denen man CO2 auch hätte anders sparen können, als auf die Fahrverbote auszuweichen. Das nur um zu sagen, es ist natürlich ja auch eine emblematische Drohung. Also Wissing, wenn er tatsächlich ernst nehmen würde oder zumindest so ernst nehmen würde, wie er behauptet, wie er es tut, was er vorhat mit seinem Verkehrsministerium und mit den Klimaschutzvorgaben, die sich die Regierung ja auf die Fahne geschrieben hat, hätte zum Beispiel dann auch an das Dienstwagenprivileg ran können, um zu sparen. Er hätte das Tempolimit natürlich mehr unterstützen können.
Was? Jetzt hat sie es gesagt. Jetzt kommt das Podcast-Verbot.
Das ist wirklich erstaunlich, wie sehr sich gewunden wird, über sehr pragmatische Lösungen nachzudenken für eine Herausforderung, die nun mal da ist und ja irgendwie auch rein mathematisch gelöst werden muss. Also wir haben diese 22 Millionen Tonnen, die gespart werden müssen, und es muss eine Art CO2-Sparhaushaltsmaßnahme ja in Erwägung gezogen werden. Und sich dann gegen alles zu wehren, was auch nur annähernd anstrengend werden könnte, und das dann als Drohkulisse die ganze Zeit zu präsentieren, ist natürlich die erfolgreiche Blockade und Entmobilisierung einer ganzen Regierung. So, und am Ende, also wo du es gerade beschrieben hast und als ich mich nochmal in seine Aussagen reingelesen hatte, und das ist ja nicht die erste Windung sozusagen dieser Art, also es gab ja auch zum Beispiel eine Ablehnung der Tempolimits von Wissing mit der Begründung, das konnte ich bei Christian Stöcker in seiner Kolumne nachlesen, dass eben die Verkehrsschilder dafür fehlen würden. Tempolimit, es geht einfach nicht, weil keine Verkehrsschilder da sind. Und dann immer wieder die Aussage, ja, Tempolimit wollen auch die Leute nicht, obwohl Umfragen genau das Gegenteil belegen. Also sowohl die Mitglieder des ADAC befürworten das, als auch andere Umfragen, die belegen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung mit einem Limit von 130 auf der deutschen Autobahn total okay wäre.
Was? Glaube ich nicht. Die Umfragen sind gefälscht.
Ich will aber auch jetzt schneller als 130 fahren können dürfen.
Ich will, dass es ein Tempolimit gibt, und dann will ich dagegen verstoßen. Das ist die ultimative Freiheit.
Aber das, um zu sagen, er klingt manchmal wie jemand, der so prokrastiniert, also oder die man sagt, er muss sein Zimmer aufräumen, und es gibt halt 80 Gründe, warum er das nicht machen kann und warum das im Grunde genommen eine Verletzung seiner Rechte ist, ihn aufzufordern, das zu machen, was er als Pflicht hat zu tun. Und ich will da jetzt auch nicht dann in eine Verkindlichung sozusagen oder eine ferndiagnostische Herabsetzung seiner Impulse und seiner Entscheidungsgründe gehen. Beim am Ende des Tages halte ich das alles eben für machtpolitische Dynamiken. Aber es hat natürlich auch einfach etwas von verschränkter, arme, bockiger Mensch, der das halt nicht machen kann, weil er es nicht machen will.
Also mich spricht das an, weil ich habe mal, glaube ich, irgendwo auch die These aufgestellt, dass die FDP eigentlich ein 13-Jähriger ist, der sein Zimmer nicht aufräumen will, mit dem Hinweis darauf, dass man ja bald einen Roboter erfindet, der das macht. In dem Fall wäre also Volker Wissing 13-Jähriger, der sein Zimmer nicht aufräumen will und dann droht, wenn man ihn zwingt dazu, dann wirft er alle Sachen aus dem Fenster. Und dann habt ihr den Salat. Und so geht's ja wohl auch nicht. Hedwig Richter hat einen schönen Begriff in der FAZ dazu geprägt, nämlich die sogenannte Suppenkasper-Freiheit. Es wird eine Freiheit von jeglicher Verantwortung, auch von einer Reife, von einer Würde, um den Begriff mal einzuführen, aufgezeigt. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es ist, wenn das ein Minister macht, also wenn das ein Bürger macht und sagt, nur ich will aber 200 fahren, ist mir egal und ich will das Klima nicht schützen. Es ist das leider in der Demokratie doch immer noch sein gutes Recht. Wir halten es vielleicht für illegitim, aber es ist legal und soll er tun. Und wir müssen auch einen gewissen Prozentsatz solcher Leute aushalten. So ist die Menschheit. Sie ist zum Glück sehr divers, auch auf der Achse der, ja, mehr oder weniger freiwilligen Verantwortungsübernahme für kollektive Probleme. So, das können und wollen wir auch nicht ändern. Als Minister haben wir aber dann ein Problem. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist die Postdemokratie als Minister, nämlich sich hinzustellen und politische Probleme, die ja unbestritten da sind, nicht mehr eben als in Einzelschritte zerteilbare und dann lösbare Aufgaben zu sehen. Und darauf ist er ja auch geschworen. Also als Minister schwört man ja unter anderem, zum Wohle des deutschen Volkes zu arbeiten und Schaden von ihm fernzuhalten, sondern sie entweder wie die Populisten zu fetischisieren, sagen, man kann sie gar nicht lösen, außer man geht sozusagen an die ganz tiefen vermeintlichen Ursachen ran, wie zum Beispiel eine genetische Reinheit einer Bevölkerung, so völlig falsche Abzweigung. Oder sozusagen, wie du sagst, die Arme zu verschränken, sagen, okay, aber dann werden die Leute aber sauer. Also wenn wir das machen, dann habt ihr ein Problem. Ich kann, um jetzt mal ernsthaft weiter darüber nachzudenken, erstens habe ich dann so ein diffuses Gefühl von einer Zukunftsangst auch um diese Menschen, weil wenn es schief läuft und gewisse Dinge sich so rasant verändern, wie es jetzt gerade gemessen wird, meteorologisch, dann kann man ja nur hoffen, dass in 20 bis 30, 40 Jahren nicht Leute wie Volker Wissing nicht von dem wütenden Mob mit Fackeln und Mistgabeln aus dem Land gejagt werden, weil man sehr genau den Finger darauf legen kann und sagen kann, okay, du hattest damals alle Möglichkeiten, du warst an der Macht. Wir haben dir damals in einer repräsentativen Demokratie Macht übertragen, um die Dinge für uns zu regeln und du hast dich komplett verweigert, wider besseren Wissens, aus Gründen, um die wir jetzt hier gerade kreisen. Mhm. Und zweitens, glaube ich, muss man in diese ferndiagnostische Rationalitätsunterstellung, die wir hier versuchen, auch einberechnen, dass manchmal Leute auch Dinge machen, weil es geht.
Das stimmt, ja.
Und ich glaube, Volker Wissing macht das auch, weil es geht. Denn die Umfragewerte der FDP sind sehr, sehr schlecht. Die liegt bei 3-4% gerade. Die hat richtig große Probleme. Das heißt, man sagt immer, ja, der macht das aus parteitaktischem Kalkül. Naja, dann ist es aber ein sehr, sehr, sehr ineffizientes parteitaktisches Kalkül. Und dann kommen wir, glaube ich, auch zu einer größeren Erkenntnis. Weil was die FDP ausnutzt und macht, was es geht, innerhalb dieser Regierung, ist, glaube ich, auf eine einmal umgedrehte Art nichts anderes als das, was immer wieder in verhaltenspsychologischen Experimenten mal besser, mal schlechter nachgewiesen wurde. Ich weiß, dass manche diese Thesen so nicht bestätigt wurden, aber man kann es ja anders formuliert, anders aufgesetzt schon immer wieder zeigen, in einem Gefangenendilemma, in einem sogenannten oder in der Tragik der Amende oder wie auch immer, dass es leider, wenn ein kollektives Problem bearbeitet werden soll und es gibt einen Teil, der sagt, okay, wir packen es an, wir machen so und so, es verführt einen anderen Teil, das auszunutzen. Für einen Trotz, für eine Blockadehaltung und sich da in dieser Nische, in dieser Suppenkasperfreiheit, in dieser postdemokratischen Arbeitsverweigerung ganz gemütlich einzurichten und zu hebeln, was in der Bevölkerung nun mal auch da ist. Das muss man ja sagen, denn er hat ja nicht ganz Unrecht mit der dahinterliegenden These, dass Fahrverbote am Wochenende sehr viele Leute sehr, sehr wütend machen würden. Da kann man sagen, zu Recht, zu Unrecht sollen sich nicht so aufregen. Anfang der 70er bei der Ölkrise ging es auch, da haben es auch alle verstanden. Da wurde es sogar im Nachhinein romantisiert. Naja, da hat man zusammen was geschaffen, weil die geopolitischen Zusammenhänge eben nun mal so waren, wie sie waren. Und irgendwie war es auch toll, da konnte man Rollschuh fahren auf der Autobahn. Aber Wissing und diese Leute, die setzen ja darauf, dass es schon auch einen Anteil in der Bevölkerung gibt, der richtig Alarm machen würde. Und sie haben ja hinsichtlich der sogenannten Bauernproteste auch einen ganz guten, wie sagt man, einen ganz guten Use Case geliefert bekommen, wie es auch ablaufen kann. Und natürlich gibt es in dem Spiel, das muss man auch sagen, eine SPD und einen Olaf Scholz, der ihnen bereitwillig dabei hilft, diese Potenziale auszunutzen, der Widersetzung. Und ich glaube, der Mensch hat eben sozusagen zwei mentale Zauberkräfte des Selbstbetrugs. Nämlich erstens ist der Selbstbetrug, dass es eine legitime Position wäre, so zu verzögern und zu verhindern, weil es geht. Und weil da draußen Leute sind, die einem zustimmen. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Aber ich glaube, die Volker Wissings dieser Welt sitzen dem Gedanken auf, dass solange sie damit durchkommen, es auch seine Richtigkeit hat. Solange die SPD dann einknickt und die Grünen dann einknicken und vielleicht die Bild-Zeitung auf ihrer Seite ist, dann ist das ja wichtig, dass jemand auch diese Freiheit verteidigt. Es ist nicht wichtig. Aber sie können natürlich zu dem Gedanken kommen. Und die zweite große Zauberkraft ist unsere Beharrung auf den irrationalen, aber nun mal einmal eingeschliffenen Routinen. Mhm. Wie zum Beispiel, Leute sollten ganz viel Auto fahren dürfen in einem westlichen freien Land und zwar möglichst ohne Beschränkungen. Mhm. Das hat sich einmal festgesetzt und das Leuten wieder wegzunehmen, dieses Privileg, ist unfassbar schwierig. Und dann, um das zu verrationalisieren und abzudichten gegen andere Argumentationen, wie zum Beispiel, ja, wir zerstören aber den Planeten damit, sollten wir mal ändern. Wir können es auch messen und wir haben eine hochspezialisierte Wissenschaft, die uns ganz genau sagt, was passiert und momentan übertreffen die wahren, realen Ereignisse sogar noch die schlimmeren Szenarien. Also Alarm, Alarm, Alarm. Was setzt man dem entgegen? Zu sagen, ja, was haben wir ja schon immer so gemacht und wenn wir es ändern, dann werden die Leute wütend. Und damit kann man wirklich die größte Irrationalität, nämlich in so einer kritischen Situation einfach immer so weiterzumachen, doch noch als einen sozusagen legitimen, rationalen Standpunkt erscheinen zu lassen. Und das nötigt mir, ehrlich gesagt, schon fast wieder Respekt ab.
Mhm.
Das ist schon große Kunst. Das ist schon große Kunst, dass es Leute in Anzügen gibt, die stehen jeden Morgen auf und die fahren mit ihrem Dienstwagen in ein großes Ministerium mit vielen MitarbeiterInnen und sie machen nichts gegen die größte Gefahr für die gesamte Menschheit in ihrer Geschichte. Das muss man erstmal, also das ist schon, da ist schon, da passiert schon einiges.
Diese Effekte, die du beschreibst, die habe ich auch an anderer Stelle wahrgenommen in anderen Institutionen, wo ich auch Gespräche geführt habe und Austausch hatte mit Leuten, die tatsächlich interessiert sind an der Verhandlung der ökologischen Frage in verschiedenen Formen, ob jetzt ästhetisch oder berichterstattenderweise oder politisch oder ökonomisch. Und immer wieder kommen so ganz seltsame, für mich schwer nachvollziehbare Barrieren des nicht Kontragebens, aber des erstmal doch in irgendeiner seltsamen Form argwöhnisch Findens dessen, was ich dann vermittle oder dessen, was ich kommuniziere oder dessen, was ich mit der Person bespreche. Und das sage ich nicht im Sinne von, oh, die widersprechen mir, also wie können sie nur, ich komme hier zu ihnen, um ihnen eine bis dato verschlossene Wahrheit zu präsentieren, sondern es war für mich eher eine Ernüchterung oder eine Erkenntnis darüber, dass wir insgesamt an verschiedenen Stellen und Hebeln, die gesellschaftlich Impact haben, die irgendwie eine Form von Machtkonzentration, in welcher Form auch immer, also man eben, wie gesagt, ästhetisch, künstlerisch, medial oder politisch, haben, noch nicht der Dringlichkeit gewahr sind, die geboten ist, sich jetzt den Herausforderungen in Bezug auf die Klimafrage zu stellen. Und das Kontrageben war im Grunde genommen nur eine Manifestation von, wir sind immer noch auf verschiedenen Ständen darüber, was Konsens ist, was jetzt eigentlich die, was Phase ist. Und ich glaube, aus dieser Diskrepanz, wir hatten mal über die kulturelle Phasenverschiebung gesprochen, also eine Information oder eine Innovation, damit fing es eigentlich an, verbreitet sich unterschiedlich schnell in verschiedenen Bereichen und Systemen der Gesellschaft. Und ähnlich verhält es sich ja mit sowohl einer Erkenntnis als auch einem Konsens über etwas. Und diese Erfahrung mache ich wirklich täglich immer und immer wieder, dass Institutionen, von denen ich dachte, dass sie schon wesentlich weiter seien, was die ökologische Frage angeht, im Grunde das, was ich jetzt dann sage oder das, was wir im Podcast besprechen, nach wie vor für totale Avantgarde und vollkommen orchideale, kämpferische, revolutionäre Gedanken halten, die im Grunde genommen aber wirklich rein naturwissenschaftlicher Pragmatismus sind am Ende des Tages. Und ich hatte auch, um Wissing besser zu verstehen, nochmal ein Konzept aufgerufen, das der Ökophilosoph Timothy Morton präsentiert hatte, nämlich das hegelianische Denken der schönen Seele. Morton hat das Syndrom der schönen Seele definiert als eine Art politische Haltung, die versucht, die Welt aus der Sicherheit der Loslösung zu betrachten, ohne dass man die eigene ideologische Reinheit dafür irgendwie in irgendeiner Form korrumpieren oder gefährden muss. Genau, also schreibt er, die schöne Seele wäscht ihre Hände in Unschuld und weigert sich zuzugeben, dass sie gerade durch ihre Enthaltsamkeit und Abneigung an der Entstehung dieser Welt beteiligt ist. Die weltmüde Seele hält alle Überzeugungen und Ideen auf Distanz. Die einzig ethische Option besteht darin, sich aber einzumischen. Das ist seine Aussage in Bezug auf die schöne Seele. Weil, einen Schritt zurückgedacht, Hegel vertrat die Auffassung, dass in der Philosophie es nicht nur um Ideen geht, sondern um die Einstellung zur Idee. Und diese Haltungen, die er versuchte auszumachen in Bezug auf eine Idee, waren im Grunde noch nicht gedachte Ideen oder Ideen, die noch nicht vollständig bewusst realisiert worden waren. Und die Idee der schönen Seele benutzte Hegel, um eine bestimmte Haltung zu den eigenen Haltungen und zur Welt zu beschreiben. Und Timothy Morton hat das dann eben benutzt, um eine bestimmte Haltung zur Umwelt und zum Umweltdenken oder zum Umweltgedanken zu beschreiben. Die, also ganz heruntergebrochen, die Vorstellung, die Natur ist da drüben, das Subjekt ist hier und die Natur ist von uns durch eine unüberbrückbare ontologische Mauer getrennt wie so eine kugelsichere Glasscheibe. Passenderweise ist die Glasscheibe ja eine Erfindung der Romantik, die es Geschäften ermöglicht hatte, ihre Waren wie in einem Bilderrahmen auszustellen, also ästhetisiert und daher eben ontologisch vom Betrachter getrennt. Also wie etwas, das nicht Teil der Wirklichkeit ist, damit die Begehrlichkeiten entstehen. Und genauso behandeln wir im Grunde im Denken über die Umwelt, die Natur, die sogenannte Natur, die sogenannte Umwelt, das sogenannte Klima. Es ist wie in einem Schaukasten für uns dargelegt und wir schauen es von außen an und versuchen irgendwie dann der Lage Herr zu werden in irgendeiner Form. Und das ist unsere dominante Haltung in Bezug auf alle Umweltfragen, die wir verhandeln, sowohl politisch als auch ästhetisch. Und dieses Problem der schönen Seele führt aber dazu, dass es uns dann einfacher fällt, einerseits entweder in konsumistische Überlegungen zu verfallen, wie wir das Problem lösen oder die Herausforderung meistern der Klimakrise, also einfach konsumieren, nicht konsumieren, kaufen, nicht kaufen, oder aber, und da sind wir dann bei Wissing, Boykott oder eben das Nicht-Konsumieren schon als einen eigenen Akt der Auseinandersetzung mit dem Problem zu betrachten, also zu sagen, dann wird es das Problem geben, dass Menschen nicht Auto fahren dürfen. So, und darüber müssen wir sprechen. Und während wir aber mit Wissing darüber diskutieren müssen, dass es gut oder schlecht ist, nicht Auto zu fahren, lenken wir uns erfolgreich gegenseitig davon ab, die eigentlichen Probleme, also ein System, eine Struktur, eine Ökonomie, die darunter liegt, ja dann zu besprechen. Das bedeutet, selbst in der Ablehnung, also die Blockade ist nicht nur eine Blockade, weil sie eine mögliche Lösung blockiert, sondern weil sie schon eine Haltung offenbart, die selbst in sich das Problem ist in Bezug auf die Umweltfrage, die aber programmatisch ist für die Politik der FDP, aber auch insgesamt für die Politik, wie wir sie insgesamt bis dato hatten in Bezug auf die Umweltfrage. Und deswegen fallen wir die ganze Zeit auf den romantischen Fehler der schönen Seele rein, um es mit Timothy Mortons Konzept zu übertragen. Und ich finde sehr schön, dass er auch immer sagt, im Grunde heißt es ja Beautiful Soul Syndrome und ich kürze es dann immer ab, also so sagt Timothy Morton, mit BS. Was auch eine Abkürzung für Bullshit ist. Und am Ende das alles, dieser kleine hegelianische Exkurs, um zu sagen, was Wissing macht, ist einfach Bullshit.
Fantastisch. Dafür kommt man doch in diesen Podcast, oder?
Ich hoffe.
Um über Hegel zum Bullshit zu kommen. Ich würde fast vermuten, dass zwei Menschen, die ein Buch geschrieben haben, von dem ich jetzt noch erzählen wollte, dieser Gedanke sehr gut gefallen würde. Er könnte auch in ihrem Buch stehen, nämlich die schon erwähnte Hedwig Richter, Historikerin, und Bernd Ulrich, Journalist bei der Zeit. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Demokratie und Revolution, Wege aus der selbstverschuldeten ökologischen Unmündigkeit. Und ich hatte das große Glück, eine Veranstaltung mit Ihnen auf der Lit Cologne zu moderieren vor einigen Wochen. Jetzt ist dieses Buch erschienen und ich fasse mal die grundsätzliche These in meinen eigenen Worten zusammen, nämlich Sie fordern, dass man endlich Leute wie Herr Wissing, aber auch alle anderen, endlich den Leuten die Wahrheit zumuten sollte über die ökologische Frage. Nicht den Bullshit, nicht die Idee, dass man irgendwie immer so weitermachen könnte, ohne große Zumutung, was ja so der Olaf-Scholz-Modus ist, damit umzugehen, sondern wirklich zu sagen, es ist kritisch, unsere Art zu leben und zu wirtschaften zieht, wie Robert Habeck sagen würde, eine Schneise der Verwüstung durch die Welt. Wir machen wirklich sehr viel kaputt. Euch wurde immer erzählt, das ist kein Problem, es ist aber ein Problem und wir müssen es jetzt lösen. Aber die gute Nachricht ist, die Demokratie kann das, und deswegen heißt dieses Buch auch Demokratie und Revolution, wenn sie sich in eine dritte Phase begibt, in der sie sozusagen auf die Würde und auf die Reife ihrer BürgerInnen setzt und sie dazu ermutigt, wieder mehr mitzumachen und angesichts dieser all dieser Herausforderungen sozusagen zu wachsen und einen politischen Raum, einen Diskurs zu schaffen, in dem das eben bearbeitet werden kann, weil es geht, weil es technologisch überhaupt gar kein so riesiges Problem ist, weil es eben sehr pragmatische, auch sehr kleinteilige Maßnahmen gibt, wie wir sie am Anfang auch besprochen haben, zum Beispiel im Verkehrssektor, aber man muss es eben tun und daran kann man auch wachsen, weil man dann aus einer Existenz, wie wir sie jetzt gerade führen, der Verdrängung und der Verleumdung und der Verrätselung, um schon mal vorzugreifen zu meinem zweiten Buchtipp, wie Caroline Emke schreibt, der Verrätselung des Problems kommt in eine Harmonie und zum Beispiel eben auch mit dem, was wir Natur nennen, auch da eine Entfremdung beenden des Menschen, der Menschheit, des fossilen Kapitalismus, der Natur vor allem ausbeuterisch betrachtet. Mhm. Und das ist auf jeden Fall finde ich, ein Vorstoß sozusagen versuchen, die angeblichen Probleme oder den Widerspruch, können wir die Herausforderung der Klimakrise überhaupt mit den Mitteln der parlamentarischen Demokratie lösen, diesen Widerspruch aufzulösen, zu sagen, ja, genau weil Demokratie diese Bearbeitungsfähigkeiten hat und ja da mal dazu geschaffen wurde, dass alle Menschen in Würde leben können, können wir jetzt auch sozusagen dieses Würdedefizit und dieses Reifedefizit und diese Infantilisierung und diese Verzwergung dieses Problems, das können wir jetzt tatsächlich effektiv lösen. Und das zweite Buch in dem Kontext, was ich auf jeden Fall mal empfehlen würde anzuschauen, weil es sozusagen eine sehr ähnliche Problematik, aber ein bisschen anders bearbeitet, ist eben Caroline Ehmkes neues Buch »Was wahr ist« über Gewalt und Klima, wo sich Caroline Ehmke eben die Frage stellt, wie kann man eigentlich angemessen, ich würde sagen produktiv, empathisch über diese fahrlässige Zerstörung der Zukunft sprechen. Und sie als Journalistin, als Kriegsberichterstatterin, hat sich diese Frage eben schon sehr intensiv gestellt, was Leid angeht, was Brutalität, Folter, Tod, Krieg und so weiter angeht, weil sie wirklich an vielen Orten der Welt war, wo unfassbar schreckliche Dinge passiert sind und man da ja als Geschichtenerzählerin, wie sie sich selbst nennt, immer wieder in ja, ethische, moralische Konflikte, Dilemmata kommt, die wir hier auch schon öfters besprochen haben. Also wie zum Beispiel, wie sehr sollte man das Leid von Opfern in der Berichterstattung, in der Erzählung ausstellen, um was genau zu erreichen, also um Mitgefühl zu erreichen, um politische Aufmerksamkeit zu erreichen. Darf man das als jemand, der aus einem anderen Land dorthin kommt, das vielleicht sogar indirekt mitschuldig ist an dem Leid? Und sie überträgt alle diese sehr vorsichtig und achtsam durchgeführten Gedankengänge, was sie in einem ersten Teil dieses Buches anstellt, was eigentlich zwei Vorlesungen sind, die sie gehalten hat, dann eben im zweiten Teil auf die ökologische Frage. Und da wird es jetzt in unserem Sinne sehr interessant. Das ist sehr reichhaltig. Ich habe es sofort zweimal gelesen, weil man tatsächlich, da sind sehr viele sehr wertvolle Gedanken darin, die es sich lohnen, so ein bisschen marinieren zu lassen. Und ich fand es vor allem interessant, weil sie, so wie wir ja auch immer und immer wieder fordern, oder ihr Gedankengang geht auch zu den AntagonistInnen dieser Geschichte. Mhm. Also der Frage, wer sind eigentlich die Täter? Ein Punkt, der auch bei Hedwig Richter, Bernd Ulrich eine Rolle spielt, der mir noch hätte klarer und ausführlicher ausgeführt werden können, weil sie, die zwei in ihrem Buch zum Beispiel schreiben, es ist ein Verbrechen, die Klimakatastrophe ohne Verbrecher, wo ich widersprechen würde. Nur weil wir alle uns mitschuldig machen durch unseren Lebensstil, heißt es nicht, dass es nicht wirklich Kriminelle gibt mit krimineller Energie, Stichwort Ölindustrie. Das müssen wir jetzt hier nicht wiederholen. Aber die Denkrichtung, finde ich, ist sehr wertvoll, weil Caroline Ehmke schreibt auch über eben eine groteske Infantilisierung, die uns zu unmündigen Untertanen des Affekts machen will. Das war jetzt ein Zitat, das könnte genau auf unsere Wissing-Diskussion passen. Ich habe eben schon die Verrätselung angesprochen, was ich ein sehr schönes Wort dafür finde. Also inwieweit es einen riesigen Diskurs der Unklarheit, der taktischen Unklarheit gibt, als wäre nicht völlig klar, ganz rational und physikalisch, naturwissenschaftlich messbar, was gerade los ist. Also sie schreibt und spricht mir da an Stellen aus dem Herzen, weil ich eben glaube, und das schließt ja auch an das an, was so deine, was du als gerade als deine Erfahrung geschildert hast, dass gerade die Leute, die diese, wenn man es fassen will, als Geschichte, ja, diese auch schreiende Ungerechtigkeit, was mir auch oft zu kurz kommt, die in der Klimakrise steckt, wenn wir nicht genauer und präziser darüber nachdenken, wie wir dann davon erzählen können, dann überlassen wir den Wissings das Feld. Mhm. Dann erzählen die eine Geschichte, die falsch ist und die zerstört und die schon viel zu lange die Deutungshoheit am Ende behalten hat und auch die politische Macht. Denn das haben wir uns ja auch in unserem gemeinsamen Buch Erzählende Affen gefragt, bei aller Vorsicht, dass man natürlich sagt, dass die Art von einer Krise zu erzählen, die Art von einer Ungerechtigkeit zu erzählen, diese Narrativierung ist immer nur eine Erzählung und sie entwickelt per se noch keine politische Macht, aber indirekt kann sie sehr machtvoll sein. Und was wir feststellen müssen, ist, trotz aller Erkenntnis und trotz aller Informationen, die wir theoretisch haben, ist die, wenn man so will, wahre oder wahrhaftige Geschichte dieses Konfliktes, dieser Sache, dieses Problems, auf deren Suche Caroline Ehmke sich macht, die ist ja offensichtlich noch nicht kollektiv wirklich durchgedrungen. Mhm. Das muss man immer feststellen. Wir kämpfen immer wieder darum. Du hast gerade gesagt, wir werden dann als die Avantgarde wahrgenommen, wo ich immer denke, ja, das ist auch eine edle Aufgabe. Also es braucht doch immer die Avantgarde. Und die Avantgarde wäre nicht die Avantgarde, wenn sie komplett verstanden werden würde von allen anderen. Dann müsste man sich wieder irgendwas anderes suchen, was irgendwie neu ist und noch unbequem. Aber gleichzeitig haben wir, glaube ich, keine Zeit mehr, darauf zu warten, dass das irgendwie so durchsickert, so über Jahrzehnte. Damit am Ende irgendwann alle aufmerken und sagen, ah, das ist echt schlecht, was wir da machen. Es nutzt nur einigen wenigen überproportional. Es ist vielleicht die größte Ungerechtigkeit überhaupt, die man sich vorstellen kann, dass jetzt Leute extrem stark unter einem Lebensstil leiden, den wir aus Bequemlichkeit fortführen, zum Profit einiger weniger und so weiter. Also, dass diese Klarheit in der Aufstellung der Sache, dass wir können uns nicht länger erlauben, da nicht weiter darauf hinzudringen und Hedwig Richter und Bernd Ulrich gesprochen, die Menschen ernst zu nehmen und zu sagen, man kann es ihnen zumuten. Man kann ihnen das ganze klare Bild zumuten, auch wenn es dann wieder psychologische Reaktanzen gibt oder Effekte, die Caroline Emke auch beschreibt, dass man das gar nicht, man will gar nicht, dass das wahr ist. Es ist unvorstellbar. Es ist auch unerträglich und unfassbar. Und da zieht sie eben immer wieder den Vergleich zu einem Krieg. Dass die Abbildung dessen, was da wirklich passiert, das wollen wir nicht. Da gehen innerlich natürlich alle Abwehrreflexe an, die wir nur haben als Menschen. Und das ist auch gesund. Und das führt uns jetzt vielleicht auch noch zu unserem zweiten Thema. Aber trotzdem müssen wir da immer wieder klar sprechen. Denn das ist das Mindeste, was wir tun können. Wenn dann immer noch die Beharrungskräfte und die Infantilisierungskräfte zu stark sind, dann haben wir wenigstens getan, was wir konnten. Und ich glaube, das passiert noch nicht. Ich glaube, wir reden immer noch um den heißen Brei herum.
Mhm. Du hast mir gerade das Stichwort gegeben in Bezug auf das Klarsprechen. Denn es geht ja nicht nur um die Verhandlung und die Menschen in die Verantwortung zu nehmen und den Menschen das auch zuzutrauen, sondern es geht auch um das Sichtbarmachen dessen, was übersehen wird. Auch in all deinen Ausführungen, wie kuratieren wir, worauf wir die Aufmerksamkeit lenken, und das führt uns zum Krieg in Sudan. Der am 15. April genau ein Jahr dauerte, und die Situation ist folgende, dass zwei Generäle mit ihren Armeen dieses Land gerade zugrunde richten, ohne dass irgendeine Form von Ende in Sicht ist und vor allem ohne dass eine öffentliche Aufmerksamkeit erfolgt in Bezug auf diesen Krieg. Zwei feindliche Generäle stehen sich hier gegenüber. Die zwei hier ehemals verbündeten Militärchefs fechten einen Machtkampf aus. Es ist Abdel Fattah al-Burhan, der Leiter der regulären Armee, der sich Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, der ehemalige Vize und ehemalige Dell-Vertreter und Kommandeur einer paramilitärischen Unterstützungseinheit gegenübersteht. Und diese beiden Männer, diese beiden Generäle waren Pfeiler des al-Bashir-Regimes zuvor, welches 2019 gestürzt wurde. Und nachdem al-Bashir entmachtet wurde, taten sich eben die beiden zusammen, um die zivile Übergangsregierung, die in Sudan dann vorherrschte, aufzulösen. Das erfolgte 2021. Und dann war aber natürlich die Frage zwischen diesen beiden Männern, wer darf an der Macht sein? Mhm. Es konnte nicht zwei Machthaber geben. Und am 15. April, also vor einem Jahr, brach eben dieser Krieg um die Nachfolge der Regierung aus. Seit dem Sturz von al-Bashir ist faktisch gesprochen eigentlich al-Burhan Präsident des Sudans. Also es gibt eben diese Bilder einer Vereidigung, und er befehligt auch das reguläre Militär. Und Hemeti rebelliert mithilfe der sogenannten Rapid Support Forces, also die RSF. Das ist eine Miliz, die während des Darfur-Konfliktes entstanden war und hervorgegangen war aus den sogenannten Janjaweed-Milizen. Und das ist deshalb wichtig, das betone ich deshalb oder führe ich aus, weil es sich hierbei um Gruppen im Süden handelt, die beduinisch organisiert sind, die wirtschaftlich extrem benachteiligt sind und die als Handlanger des Militärs eingesetzt werden. Und übrigens sind das auch Gruppen, von denen auch Europa profitiert hatte, denn sie haben diese Gruppen eingesetzt, um Sudanesen zum Beispiel daran zu hindern, über Libyen dann nach Europa auszuwandern und Migration dort zu steuern. Das heißt, diese Milizen, diese Janjaweed-Milizen, also diese beduinischen Gruppen im Süden, sind Teil der jetzt so wichtigen RSF, also der Rapid Support Forces. So. Und wir haben diese beiden Militäreinheiten oder diese beiden Kräfte, also das eigentliche Militär in Anführungszeichen und die paramilitärischen Kräfte, die sich gegenüberstehen und im Zuge von Massakern und Tötungen und extremer kriegerischer Gewalt dieses Land gerade unter sich zerfetzen. Und wichtiger Punkt für unser drüber sprechen, es geht hier vor allem um die Macht über Goldverfügbarkeiten, die wiederum diesen Krieg mitfinanzieren. Der Goldhandel floriert, gleichwohl oder gerade weil eben diese Konfliktsituation so eskaliert, ist der Goldhandel auf einem Höchststand. Also am Ende ist es auch ein Ressourcenkrieg. Und wichtig ist an der Stelle auch zu betonen, dass beide, die um die Machtnachfolge ringen, starke Verbündete haben. Also die Vereinten Arabischen Emirate, Libyen und der Tschad sind auf der Seite von Al-Burhan und Ägypten, Saudi-Arabien und der Iran unterstützten Hemeti. Und warum es uns wichtig war, darüber zu sprechen, wir verhandeln ja oft eben die Notwendigkeit, Ungerechtigkeiten kriegen, Missständen in der Welt Aufmerksamkeit zu geben und eine Sichtbarkeit verfügbar zu machen. Und da sind wir natürlich auch voll im Thema von Caroline Ehmke, die nach dem Blick einer entweder Öffentlichkeit oder Zivilgesellschaft fragt oder einer Medienabbildung fragt, die es wichtig und sinnvoll macht, sozusagen das Spotlight darauf zu lenken. Und insbesondere beim Sudan ist festzustellen und festzuhalten, dass das ein Krieg ist, der komplett von der Öffentlichkeit vergessen und oder ignoriert worden ist, weil die globalen Interessen nicht so intensiv sind oder die Partner nicht so westlich konnotiert, in Anführungszeichen. Und das ist in Anbetracht der Tatsache, dass mehr als 8 Millionen Vertriebene unter diesem Bürgerkrieg leiden, dass extrem viele Menschen gestorben sind, dass das einer der schlimmsten humanitären Krisen der Welt ist. Einerseits erstaunlich, dass es ein Krieg ist, der von der Öffentlichkeit, wie gesagt, komplett vergessen und übersehen wird. Und andererseits aus nachrichtenwertlicher Sicht und leider globalpolitischer Betrachtung zumindest in der Energie nachvollziehbar, wenn auch nicht minder kritisierenswert. Letzter Hinweis. Der französische Außenminister Stéphane Séjourné hat jetzt am Montag oder Dienstag eine Versammlung anberaumt, um Unterstützung zu sammeln für die Sudanesinnen. Und sein erster Satz war, wir haben sie nicht vergessen. Und der zweite Satz von dem zuständigen EU-Kommissar Janez Lenarčič war, wir setzen heute eine vergessene Krise auf die Tagesordnung. Also man ist sich über diese Wahrnehmungslücke traurigerweise auch bewusst und gewahr.
Ja, man hat sehr lange gewartet. Jetzt gibt es eben diese Konferenzen. Es geht natürlich um humanitäre Hilfe, sogenannte Geberkonferenz, könnte man sagen. Da sind jetzt, glaube ich, 2 Milliarden Euro zusammengekommen.
Genau.
Um den Menschen dort zu helfen. Es geht natürlich auch darum, den Krieg zu beenden. Da geht es dann eher um Vermittlung eben zwischen Kriegsparteien und so weiter und so fort. Die Frage ist ja, die sich daran stellt, wie kann das passieren, dass ein so blutiger Krieg mit diesen Ausmaßen, mit Millionen Vertriebenen, so lange in Anführungsstrichen übersehen wird und nicht die Rolle spielt. Zweitens wäre dann auch die Frage, okay, wenn man mehr darüber berichtet hätte, gäbe es dann diese Konferenzen früher und würde er dann früher beendet werden? Wahrscheinlich ja, also das ist ja die These, die immer dahinter steht. Also man sagt, man muss hingucken, damit sich etwas verbessert. Gleichzeitig gibt es ja viele Orte und viele Konflikte, auf die man nicht so ganz genau schaut, könnte man jetzt auch wieder fragen, was heißt dieses Mann schaut hin? Also wer ist denn die Öffentlichkeit? Das ist ja meistens auch eine verkürzte Beobachtung, weil es gibt ja schon immer Leute, die sich dafür interessieren. Aber was ist so die Schwelle, dass man sagt, jetzt ist es genug Berichterstattung, jetzt hat man genug Öffentlichkeit darauf, jetzt. Also wenn es vorne in der Zeitung steht, wenn es in vielen Zeitungen vorne steht mit einem großen Artikel, so was ist die Schwelle, was ist die Metrik dessen sozusagen, denken wir an Bergkarabach, die Vertreibung der ArmenierInnen dort oder die Frage, wo schaut man im Nahostkonflikt genau hin? Schaut man genug auf das Leid der PalästinenserInnen? Die Ukraine, die ja lange wirklich die Nachrichten bestimmt hat, auch zu Recht, droht in Anführungsstrichen vergessen zu werden, weil man sich daran gewöhnt hat, weil eine Nachricht, dass russische Raketen und Bomben wieder viele ZivilistInnen getötet haben in einer Stadt in der Ukraine, hat nicht mehr diesen Neuigkeitswert, weil man sich natürlich im Nachrichtenzyklus daran gewöhnt hat. Und so könnte man immer weitermachen und die Konkurrenz ist ja klar. Man hat diesen, wie du es ja auch immer zitierst, diesen finite pool of worries. Also man kann sich als Mensch erstmal psychisch immer nur um eine gewisse Anzahl von Problemen Sorgen, die auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber natürlich kann man nicht gleichzeitig sich allem verschreiben oder allem die Aufmerksamkeit widmen. Und ich bin eigentlich jetzt auch hinsichtlich Sudan und viele andere Dinge ratloser denn je, wie ich sozusagen meine kleine Ökonomie der Aufmerksamkeit gestalten soll. Was auf der anderen Seite, ja, das ist ja allen klar, auch nicht hilft, beziehungsweise was der Zeitgeist ja auch immer wieder beklagt und verhandelt, und da werden Bücher darüber geschrieben, es ist so ein lethargischer Weltschmerz angesichts all dieser Probleme und all dieser Kriege und dieser ewige Satz aus den Internet-Kommentarspalten, ja, die Menschheit ist verloren. Mhm. Ich habe den Glauben an die Menschheit verloren, weil man eben ein Ereignis nimmt und sich damit beschäftigt und aber sozusagen die Normalität in Anführungsstrichen, die wir ja auch oft genug kritisieren, aber die nicht brutale Normalität sozusagen, die erstmal auf der ersten Ebene harmlose Normalität, wo Leute nicht umgebracht werden, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Straße gehe, so ist relativ unwahrscheinlich, dass jemand umgebracht wird, die vergisst man dann darüber und das ist auch nicht gesund, weil man muss ja irgendwie auch funktionieren und ist ja sozusagen auch nur ein Individuum. Insofern große Ratlosigkeit und die Hoffnung, dass du zum Ende dieser Episode da noch einen klugen Gedanken hast, wie es deine Art ist.
Ich versuche mich noch an den Beginn der sich anbahnenden feministischen Revolution im Iran zu erinnern und da war es so, dass das Schaffen von Öffentlichkeit, und das meinte wirklich auch jede noch so banale Mikroöffentlichkeit, auch online, auch die einzelne Person, die in dem Moment dann sendende Person ist, war geboten, um durch den Blick der Öffentlichkeit die Menschen, die dort normalerweise verschluckt werden von dem Regime und ihrer Gewalt und den Repressionen, sichtbar zu machen und dann einen Schutz zu ermöglichen, in der Hoffnung, dass ein Regime wie das iranische sich weniger trauen würde, in den Augen der Öffentlichkeit ihre eigene Bevölkerung zu massakrieren, zu foltern, zu töten oder wegzusperren. Und ich glaube, solange dieser Moment eines öffentlichen Momentums da war, war da eine gebündelte Kraft, die auch wahrgenommen worden ist von den Gruppen. Deswegen bin ich, auch wenn es manchmal banal anmutet, so als Einzelperson irgendwie sich sendenderweise dazu zu verhalten, überzeugt von der akkumulativen Kraft der Sichtbarmachung. Jetzt ist das bei einer Kriegssituation nochmal eine andere, insbesondere wenn wir uns den Sudan anschauen. Also welchen Einfluss hat man außer mit Entsetzen, Betroffenheit und Sorge dorthin zu blicken? Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es notwendig, genau sich das zu bewahren, um nicht in kompletten Nihilismus, Fatalismus oder in eine Apathie der Abgestumpftheit abzurutschen. Mhm. Dann würden wir ein Kapitelende erreichen, dessen, worum wir hier in dem Podcast ringen, aber auch dessen, worum wir allgemein in Gesellschaften ringen. Und selbst wenn es sozusagen wirkungslos ist, ist die Handlung schon selbst geboten oder stellt eine humanistische Notwendigkeit dar, auch wenn es performativ mag, das verstehe ich total, auch wenn es komplett hilflos aussieht und auch wenn es überhaupt keinen Effekt hat, glaube ich an die Kraft der Sichtbarmachung, ganz banal. Und das bringt mich zur Filmempfehlung, nämlich Civil War von Alex Garland, der Regie geführt hat und das Drehbuch geschrieben hat. Wir verfolgen die Fotojournalistin und Kriegsreporterin Lee Miller, die mit drei anderen Leuten sich auf eine Art Roadmovie-Reise begibt nach Washington DC. Wir befinden uns in einem Bürgerkrieg in den USA, wo eine westamerikanische Front gegen das Weiße Haus agitiert und vorhat, den amerikanischen Präsident zu putschen, wenn nicht sogar zu töten. Also klassische Bürgerkriegssituation, aber transponiert in die USA unserer Jetztzeit. Und diese Transponierungsarbeit hat einen ganz erstaunlichen Effekt, weil wir plötzlich eine Kirsten Dunst, die Lee Miller spielt, als Kriegsreporterin, als Kriegsfotografin vor allem in Charlottesville sehen oder in amerikanischen Kleinstädten sehen, die sich in Extremsituationen begeben muss, wie wir es normalerweise aus Bildern der aktueller Kriege sehen und wahrnehmen. Und alleine diese Übertragung übersetzt das, worum es eigentlich bei der fotojournalistischen Arbeit in der Abbildung von Krieg und Krise angeht, ganz hervorragend. als hätte man einen neuen Kontext und plötzlich sieht man die Dinge viel klarer und verhandelt alles, was du zuvor gesagt hattest in Bezug auf Caroline Emke, die Darstellung von Gewalt, die Darstellung von Leid, alles, was auch von Susan Sontag verhandelt wird und alles, was die Ethik des Fotojournalismus gerade im Kriegsfall angeht, ganz hervorragend mit einer super gut spielenden Kirsten Dunst und einem sehr ambig arbeitenden Alex Garland, der eindeutig ist an Stellen, wo eine Eindeutigkeit hilfreich ist für die Erzählung und moralisch in die Nuancen geht, wenn es um die Verhandlung der Arbeit als Kriegsreporterin geht. Richtig interessanter Film. Ich glaube, es werden ihn auch viele nicht mögen, aber man kann ihn aus den richtigen Gründen nicht mögen. Deswegen trotzdem Schauempfehlung.
Das ist ein super letzter Satz für diesen Podcast. Uns kann man auch aus den richtigen Gründen nicht mögen. Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr uns mögt, wenn ihr von uns erzählt, vielleicht mal eine Episode teilt, davon leben wir und weitersagt, was wir hier machen. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung und wir wünschen trotzdem ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Bis dann. Passt aufeinander auf. Bis nächste Woche, wenn ihr mögt. Tschüss.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!